Weil es gibt dann wirklich auch so eine Szene, wo dann irgend so eine Braut im Hintergrund sowas singt, wo ich mir dann auch, wo ich genau weiß, das wird unseren Freund Sandro richtig freuen, da hat er Spaß dran.
Liebe Welt da draußen, ihr habt es schon an dieser sehr enthusiastischen...
Ja, es ist ein seriöser Podcast. Also wirklich, wenn wir hier erwachsene Leute einladen wollen, wie soll ich denen jetzt in Zukunft erklären, dass ihr immer schlimmer werdet mit eurem Hi Diddly Diddly Diddly? Also wirklich, es ist mir ein Rätsel.
Ich weiß auch nicht, wie du das... Also du bist doch hier der Verkäufer, dann musst du dir was überlegen.
Ja, aber
also.
Das ist halt schwierig. Ich möchte seriöse Leute einladen und ich möchte, dass wir Sponsoren kriegen und dass wir von den Filmverleihern mit tollen Screenern versorgt werden. Und das Erste, was die hören, ist hier unser aufgedrehtes Elektro-Bunny mit Hi Diddly Diddly.
Ja, glaubst du nicht, dass die halten doch so lange durch, bis du hier direkt intervenierst und dann wissen die, ey, da ist ein cooler Dude am Start.
Da passt einer auf.
Der passt auf, okay, genau. Okay. Und dann ist das Ding auch auf jeden Fall in trockenen Tüchern und dann kriegen wir alles, was wir wollen. Die Weltherrschaft. Also, ne?
Yeah!
Aber gut, ich wollte dir gar nicht so ins Maul fallen. Hallo da draußen.
Nee, überhaupt nicht. Das machst du andauernd. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, ich darf nie hier meine Ansage überhaupt mal vernünftig zu Ende bringen. Ich meine, ich habe mir hier voll das Konzept überlegt und nie komme ich bis zum Ende. Das ist wirklich...
Das Konzept würde ich gerne mal sehen. Das kannst du ja mal in die Kamera halten.
Ja. Mhm.
Mo. Wir sind's.
Wir sind's. Steven Spielberg, der beste Film- und Serienpodcast der Welt aus ganz Deutschland. Und nicht nur ich bin am Start. Also Mo hat mich ja jetzt hier praktisch schon, hat mich ja schon vorgestellt, aber er hat meinen Namen nicht genannt. Ich bin der Steven. Und auf der anderen Seite ist, ja, wie gesagt, der Intervenierer, Mo. Mo, wie geht's dir heute? Hast du viel am Start? Können wir hier richtig vom Leder
du
ziehen
hast
heute?
Hast viel am Start. Also. Ja. Ich habe schon was weggenommen, damit die Leute hier nicht 5 Stunden gefangen sind in uns. Und das Erste bei mir ist auch wirklich nur so ein Callback, weil das in der letzten Folge schon besprochen wurde. Also du wirst hier die Show am Laufen halten. Du kannst auch gleich loslegen. Ich will nur ganz kurz dich mal persönlich fragen.
Ja.
KI, kennst du ja. Ist ja ein Thema.
Hab ich schon mal von gehört.
Ja, so. Und aktuell gibt es da so 2, 3 Sachen, die in diesem ganzen... Also die gerade so auch im Filmischen für ein bisschen Trouble sorgen. Einmal ist das, dass Scarlett Johansson ChatGPT verklagt hat, weil die irgendwie ihre Stimme benutzt haben, obwohl sie das nicht durften. Ich glaube, das ist nur ein Scam im Sinne von, die wussten, dass sie es nicht dürfen, jetzt haben sie eine Stimme rausgebracht, die klingt genauso. Und jetzt sagen sie, tut uns leid, aber wir sind erstmal groß in der Presse, weil... Was bei so einer Klage rauskommt, weiß ich ja nicht, wenn sie es dann doch zurückziehen. Aber viel wichtiger, es gibt einen Film, in dem ein KI-hergestellter Putin eine Rolle spielt. ich frage mich erstmal genau generell, warum?
Ja.
Und wie stehen wir dazu? Weil ich möchte den in keiner Form sehen, weder in KI noch, also ich meine, also der lief wohl im Cannes. Wurde der wohl gezeigt? Und da frage ich mich halt, wer will diese KI-generierte Version vom Kreml-Chef sehen und warum? Von einem polnischen Regisseur? Vielleicht ist das, ich weiß auch, ich habe den ja nicht gesehen, vielleicht ist es auch nur eine Satire, eine überbordende, aber sollte man jemanden wie dem Nippel auch noch eine KI-Plattform bieten oder nicht?
Ja, es kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, was in dem Film mit ihm passiert.
Ja.
Oder worum es in dem Film geht, was man damit zeigen möchte. Schwierig. Ich würde mich...
Es geht wohl nicht gut aus für ihn.
Ja,
okay, in diesem Film.
Insofern war zu vermuten.
Ja. Aber es wird ja immer mehr. Das heißt ja, noch schon vor ein paar Jahren haben wir ja gesagt und wurde ja auch schon gemacht mit De-Aging und De-Facing und Deepfakes und so. Ein neuer Film mit James Dean kann kommen, etc. und so. Und jetzt regt sich ja gerade ganz viel auf, weil ein Horrorfilm, der ganz gut läuft, den wir auch demnächst hier besprechen werden, nämlich Late Night with the Devil, hat sich ja dreistet, KI-generierte Zwischenbilder zu nehmen. Das heißt, er hat also nicht mal Schauspieler irgendwie verändert, sondern der Film hat immer so kleine Intermission-Sequenzen, weil das spielt ja in einer Talkshow und immer wenn sie dann sagen, wir schalten mal zur Werbung, dann kommt so ein Intermission-Bild und das ist von KI hergestellt worden und dagegen laufen schon Leute Sturm und bombardieren die ganzen Plattformen mit schlechten Reviews zu diesem Film nur wegen diesen Dingern, weil sie sagen, naja, komm, diese $500 für irgendeinen Grafiker hättet ihr auch noch haben können, warum habt ihr das gemacht? Also ja, das ist der Hintergrund. Wie stehst du dazu? Ist das gerechtfertigt, dass man da einen Film mies macht, obwohl es nichts mit dem Film zu tun hat?
Ad hoc würde ich sagen, nein. Also generell finde ich halt so eine Fokussierung auf nur einen Aspekt vom Film und den dann dadurch komplett schlecht zu reden, immer ein bisschen schwierig oder oft schwierig. Werden wir nachher auch noch bei einem Film von mir haben, der auch von den Leuten, die ihn kritisiert haben, die haben sich eigentlich nur auf einen Aspekt bezogen und das finde ich dann immer so ein bisschen lazy. Und hier ist es ja dann auch noch so, dass man ja durchaus sagen kann, okay, also mittlerweile ist das ja schon eine Jobbeschreibung, eine so Chat-GPT-Prompts zu schreiben. Also du musst die halt schon richtig formulieren, du musst sie auswählen, du musst sie einbauen. Vielleicht bearbeitest du sie noch nach. Und da das jetzt nichts direkt mit dem Film zu tun hat, sehe ich da jetzt erstmal kein Problem. Vor allem, weil sich sowas auf jeden Fall etablieren wird und vermutlich auch irgendwann, auch wenn es mir davor ein bisschen graut, dass man dann so komplette KI-Produkte bekommt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dazu stehe und wie ich das dann fühle. Aber ja, können natürlich auch sagen, ja, das ist dann der erste Schritt und zum nächsten ist es dann nicht mehr weit und man öffnet damit die Tür. Ja, aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Was sollen wir machen? Wir kriegen den Genie nicht mehr in die Flasche zurück. Das ist halt.
Das denke ich auch. Also ich kann das nicht so nachvollziehen. Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn jemand sagt, du, ich bin jetzt Grafikdesigner, ich hätte das machen können. Ja. Aber wir reden auch über einen Low-Budget-Film. Wir reden immer wieder über Low-Budget-Filme, die gerade durch KI plötzlich Dinge tun können, die erschwinglich sind. Und die können wir ja deswegen nicht alle verdammen. Eigentlich ja eher im Gegenteil. Wir feiern das ja, wenn es dann eine intelligente Filmidee gibt, die spannend ist und die auch dann so erfolgreich ist, wie der Film gerade läuft. Ich finde das auch schwierig. Also ich muss jetzt auch nicht irgendwie Charlie Chaplin wiedersehen in irgendeiner Verfilmung. Aber wenn es zum Beispiel eine Charlie Chaplin Bio-Verfilmung gibt, wo man das gut machen kann, wäre ich jetzt per se nicht dagegen. Also wenn es einen Schauspieler gibt, der es besser machen kann, dann immer ran. Gibt's ja schon, also jetzt war ein schlechtes Beispiel, gibt's ja schon eine gute Biografie mit Robert Downey Jr., der das auch großartig macht. Aber so generell, es ist tatsächlich zweiteilig. Ich meine, die haben sich auch über einen jüngeren Harrison Ford geärgert im letzten Indiana Jones und das war wirklich das kleinste Problem von diesem Film.
Ja, also ja, wie gesagt, das Stürzen auf einen Aspekt, so losgelöst vom Ganzen, finde ich immer schwierig und ja, mal gucken. Also ich bin wirklich gespannt, wo die ganze Thematik hinführt und wie sich das entwickelt. Ich glaube, es ist ähnlich wie die Entwicklung der KI in den nächsten Monaten und Jahren nicht abzusehen. Also ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen, was passiert. Ich habe das Gefühl, die Innovationssprünge kommen immer schneller und auf einmal sind wir in irgendeiner Utopie, Dystopie, man weiß es nicht. Und das ist dann einfach da.
Auf jeden Fall irgendeine Pi. Und wenn ich mal keinen Bock mehr habe, mit euch Nappeln rumzurenten, dann nutze ich eure Stimmen natürlich auch einfach aus einer KI und lasse euch dann nur Sachen sagen, die ich gut finde.
Und da wollte ich noch was zu sagen, diese Stimme von der Frau Johansen, ja. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ist das 100%ig ihre Stimme? Ja, ist das also, wirklich zu 100,00% nachrepliziert oder sind es nur 99,8? Gibt es nicht auch andere Menschen auf der Welt, die genauso klingen wie sie? Dürfen die jetzt auch klagen? Wenn sie das natürlich dann noch als ihre Stimme betiteln, das ist dann wahrscheinlich die Problematik, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber der reine Klang... Ist, glaube ich.
Also sie, Microsoft Chat GPT, wo sie gegen klagt, weil die Ähnlichkeit wohl also schon wirklich, wirklich groß ist. Und ich meine, sie hat ja erstmal nichts zu verlieren. Du meinst
das ChatGPT von Microsoft?
Ja, genau. Und die haben auch sofort eingelenkt. Die haben gesagt, wir werden dagegen was, also wir nehmen das wieder weg. Also insofern, denen ist schon bewusst. Und es hat halt ein Geschmäckle, weil sie haben sie vorher gefragt, du, können wir deine Stimme nehmen? Und hat sie gesagt, nö. Und wenn dann eine Stimme rauskommt, die so. Und dann haben sie auch noch einen Tweet rausgehauen, der dann halt auf den Film Her anspielt, wo ja ihre Stimme einer elektronischen Einheit gegeben wurde. Also das ist dann auch so ein bisschen, deswegen denke ich, denen war schon klar, was da passieren wird, aber sie sind halt eben im Tweet mehr nicht gleich untergegangen, sondern hatten so ein paar Minuten. Insofern denke ich, war das ein geschickter Schachzug.
Ja, das lässt natürlich das Ganze nochmal in einem anderen Licht erstrahlen. Die Infos hatte ich jetzt nicht, aber ich denke, jeder versteht, was ich meinte.
Ja.
So, lieber Herr Oos-Gummi. Moos-Gummi.
Darauf habe ich gewartet.
Wollen wir starten mit der eigentlichen Folge?
Ja, hau mal raus. Du fängst ja hier schon gleich sehr vielversprechend an.
Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn da überhaupt? Besprechungen sind lustig, habe ich da. Ja. Das ist jetzt relativ untypisch tatsächlich für mich. Und zwar habe ich so einen relativ klassischen Slasher geguckt. Und zwar Konferenzen.
Konferenzen, ja, den wollte ich auch immer noch gucken. Und dann ist da wieder irgendwie, ist das Thumbnail abgehauen.
Und da sieht man, wie wichtig das Thumbnail tatsächlich ist für solche Filme.
Ja,
weil ich hätte den nie geguckt, hätte der ein anderes Thumbnail gehabt, weil das halt so ein bisschen bekloppt und überspitzt halt aussieht, ne? Und dann dachte ich mir, keine Ahnung, vielleicht ist das ja mal was, und hab dann da einfach mal reingeschaut und muss jetzt auch sagen, so insgesamt ist das halt ein okayer Slasher, der allerdings mich auch nicht so richtig vom Ofen hervorgelockt hat. Ne? Das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, ein dänisches Produkt, ein dänischer Film. Muss ich nur mal ganz kurz gucken, warum gehen meine Tabs nicht auf? Wo sind meine Tabs?
Vorega-Tabs?
Ja, genau die. Also in dem Film geht es um eine Teambuilding-Maßnahme von einer Firma, die irgendwo in der Walachei ein Einkaufszentrum bauen will, und die verstehen sich alle untereinander nicht. Und da taucht dann, ja, wie man das halt so kennt, auf einmal so ein Meuchelmörder auf, der hat so ein riesen Maskottchen-Plastikkopf auf, den kennt man auch schon vorher. Und zwar hat einer von den Typen bei einer Besprechung den halt aufgehabt. Das ist so eine Art, ja, wie gesagt, so eine Art Maskottchen. Hat da so einen kleinen Auftritt hingelegt, und der Bösewicht, der Slasher oder die Slasherin, wer weiß das schon so genau, der schnappt sich halt diesen Kopf und fängt halt an, die Leute dort weg zu meucheln. Das ist ordentlich brutal, das ist auch ein bisschen lustig hier und da, aber so im Großen und Ganzen will dieser Humor nicht so wirklich überspringen. Also ich habe mir halt bei dem Thumbnail und bei dem Ziel des Films so ein bisschen gewünscht, dass es noch mehr over the top ist. Und dann halt auch hinten raus so mit dem Reveal. Es ist ja immer so, bei so einem Slasher, entweder ist es wirklich einer der abwegigsten Charaktere von denen, die du schon kennst. Also da ist einer dabei und du denkst, ja, der kann es überhaupt nicht sein, weil das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Oder das ist dann halt so einer, der irgendwie zweimal durchs Bild gelaufen ist. So, ne? Und ohne jetzt zu andere Möglichkeit gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht so wirklich. Keine Ahnung, aber das ist so meine Einschätzung. Und genauso ist es hier halt auch. Also du wirst letzten Endes auch nicht mit einem völlig neuen Reveal hier überrascht. Kann ich den Film jetzt empfehlen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, für Slasher-Fans kann man das durchaus machen. Vor allem, weil es halt auch so ein bisschen diesen dänischen Touch schon hat. Diesen skandinavischen, das gefiel mir ganz gut. Aber so im Großen und Ganzen ist das ein leicht überdurchschnittlicher Slasher, der von mir so einen halben Daumen nach oben bekommt für Fans. Ansonsten lasst ihn liegen.
Okay, dann brauche ich das Thumbnail ja nicht mehr suchen. Vielen Dank für diese Einteilung dann.
No problemo, lieber Mo. Was hast du dabei?
Ja, also ich muss mal ganz kurz einen Callback machen zur letzten Folge. Da hat der hochgradig entzückende Sandro über Unfrosted gesprochen.
Mhm.
Und den habe ich mir natürlich auch sofort angesehen, aus diversen Gründen. Einmal, weil ich ein lebender Zeitzeuge der sensationellen Serie Seinfeld bin, die ich, so, als sie auf Deutsch rausgekommen ist, gesehen habe, als sie dann zu kaufen war, auf Englisch gesehen habe und seitdem bestimmt 6-7 Mal komplett durchgeschaut habe, weil die einfach nicht alt wird. Und wer Seinfeld, also wer das mal anfängt, du kannst dann nicht lassen. So, also wer besser als Jerry Seinfeld sollte irgendwas machen mit Frühstücksserialien, denn der frisst in seiner Sendung Seinfeld andauernd Frühstücksserialien. Er hält das für eines der größten und besten Dinge, die, wenn man klein ist, erreichen kann, dass du als Erwachsener so oft Müsli essen kannst, wie du willst. Und er isst natürlich nur diesen süßen Scheiß. Also nichts mit Haferflocken, sondern immer nur das von der Firma mit dem großen K. Deswegen war das ganz logisch, dass der irgendwann mal da was drüber macht. Der Film ist ja nur so Semi-Fiktion, so ein bisschen was Echtes ist drin. Es gab so ein bisschen so eine Rivalry zwischen Post und Kellogg's. Aber wenn ihr euch den noch nicht angeguckt habt, macht das nur, wenn ihr überdrehte Comedy mit diesem sarkastischen Unterton oder sowas überhaupt mögt. Ich fand den wirklich gut. Ich habe mich da echt amüsiert. Ich fand auch Melissa McCarthy hat da eine tolle Rolle gemacht. Die hat in vielen Filmen in letzter Zeit nicht so richtig zeigen können, was sie kann. Also wenn man sich daran zurückerinnern will, kann ich auch nur empfehlen, du bist ja auch ein großer Freund von YouTube, schaut euch die Saturday Night Live Sketche an mit ihr. Mhm. Die sind alle, die sind so hammermäßig brillant. Da sind so tolle Sachen bei, wo man sich sofort in sie reinverliebt. Und Spuren davon konnte ich in diesem Film auch wieder finden. Ich habe den gern geguckt, ist bei mir echt ein solider Film. Werde den sicherlich mit ein bisschen Abstand nochmal gucken, weil ich es einfach witzig fand. So schön durchgeballert. Ich glaube, bei Sandro ist der auch ganz gut weggekommen. Die Pop-Tarts kenne ich auch. Also die habe ich schon diverse Male gegessen. Ist einfach süßer, klebriger Quatsch aus dem Toaster. Ist nicht gesund. Auch nicht besonders gut, vor allem, weil die immer wilder wurden. Also die ersten waren wirklich komplett einfach nur Teig. Und dann fingen sie an mit Frosting obendrauf und mit all so einem Kram. Und je nach Toaster bringt das auch seine Probleme mit sich. Es riecht dann nämlich nicht mehr so richtig geil, wenn es da anbrennt. Insofern, das war so mein Callback zu dem Film, weil ich den wirklich mochte. Den kann ich auch durchaus empfehlen, ja.
Habe ich auch geschaut. Das ist auch das, was der nichts gesagt hat. Also Tony kackt beim Sturm aufs Kapitol. Tony ist der Tiger.
Ach, Alter. Okay, danke. Ja, jetzt.
Tony, der Frosty-Tiger, der hier gespielt wird von?
Ja, unserem hochgeschätzten Hugh Grant, den ich wirklich immer gut finde. Also ich müsste jetzt lange überlegen, um mal einen Film zu finden. Warte mal, ich gehe mal jetzt hier direkt in seine Filmografie. Hat der schon mal Scheiße gespielt? Also in einem richtig, also klar, in einem nicht so guten Film, aber er selber? Wüsste ich jetzt nicht.
Vor allem in so einem richtigen Klo eigentlich nicht. Ne? Also ich glaube, dafür hat er ja auch als britischer Schauspieler sich dann zu sehr etabliert. Also
gut, die ganz alten kenne ich jetzt auch nicht alle. Ja, so zu Bridget Jones kann man jetzt natürlich stehen, wie man will. Wobei der erste war ja ein ziemlicher Erfolg. Das ist dann jetzt demnächst noch ein vierten oder fünften oder achten oder wie. Nee, ist der vierte. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber ich habe viele tolle Sachen gesehen, die ich wirklich mochte.
So. Also gut, ich muss nochmal zu Unfrosted sagen, ja, der ist überdreht und ich mag prinzipiell diese Art von Humor und ich hatte sehr hohe Erwartungen an den Film, nachdem Sandro den in der letzten Folge gepitcht hat oder vorletzten Folge. Und war dann doch eher enttäuscht, muss ich sagen. Also ich finde vor allem, und das ist relativ selten bei solchen überdrehten, ja fast schon parodieartigen Filmen, da ist oft die erste Hälfte des Films besser als hinten raus, wenn es dann um die Story geht und dann irgendwie das Ganze zu einer Conclusion kommen muss, dann nimmt das oft ab. Und hier finde ich, am Anfang fand ich wirklich, dass wenig Gags so richtig gezündet haben. Das war irgendwie nett, das konnte man sich angucken, aber so richtig lustig fand ich das sehr, sehr selten. Aber man muss halt sagen, der Film hat wirklich zwei Szenen, die für mich schon fast Kultcharakter erreichen könnten. Also die Beerdigungsszene und halt, wie gesagt, der Sturm aufs Kapitol. Absolut großartig. Also wirklich.
Die Beerdigungsszene ist so geil. Die ist also wirklich ist, richtig gut. Ja,
also alleine dafür lohnt es sich auf jeden Fall, den Film zu schauen, weil die ist wirklich mit in den Top 10 der besten Szenen der letzten Jahre, so zumindest im Comedy-Sektor, also wirklich großartig. Aber so insgesamt als Film fand ich ihn okay.
Ja, okay, aber du, das reicht ja auch. Das ist, ja, ist leichte Unterhaltung. Wie gesagt, ich habe sogar Bock, den gerade jetzt, weil mir das gerade wieder eingefallen ist mit der Beendigungsszene, ich gucke mir den auf jeden Fall gerne nochmal an. Ja. Hm?
So, ich komme jetzt zu einem Film. Oh, ich weiß nicht, also eigentlich ist so eine halbe Rantzone ist da eigentlich schon drin.
Okay. Ich gucke ja gerne mal. Dann spielst du nur den halben Jingle.
Ja, ich spreche dann zwischendrin einfach ab.
Das ist die Rantzone.
Weil der Film hat eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation, der macht auch einiges richtig und biegt dann wirklich ein paar Mal aber sowas von falsch ab in Richtungen, von denen du denkst, welcher Idiot kam denn auf diese Idee? Also wirklich, das ist einer dieser Filme, der so in diesen Sektor fällt, gucke ich ja gern mal, Leute werden irgendwo eingesperrt und müssen da raus und dann sterben ganz viele. Dachte ich. Ich habe mir gar nicht so ganz genau durchgelesen, um was es geht. Und dann ist schon das erste Bild von dem Film, heißt übrigens The Bunker Game, also das Bunkerspiel. Da wird erklärt, was ein LARP ist. Weißt du, was ein LARP ist?
Nee, jetzt nicht in dem Zusammenhang, nee.
Ein Live-Action-Roleplay.
Ach ja, so,
also,
okay.
Also ne, ja. Leute, die sich halt verkleiden und dann halt sich in ihre Charaktere und Rollen richtig reinversetzen und das dann spielen, als wäre es halt echt. Und genauso ist hier auch die Ausgangsvoraussetzung. Und zwar haben sich dort so ein paar LARPer, also es ist eine relativ große Gruppe und ein paar davon haben das halt organisiert. Es sind locker 90 Mann oder sowas, die irgendwo in Frankreich in den Bunker gehen und dort halt eine fiktive Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nachspielen. Also siehst am Anfang auch so eine Art Video, das halt zeigt, was halt eigentlich passiert ist, als so authentisches Video von damals, dass halt Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und das ist halt so die Ausgangssituation und dann siehst du halt eine ganze Zeit, wie die dort im Bunker in Anführungszeichen leben und was es da so für Rollen gibt und ja, dann denkst du dir so, das ist eigentlich eine gute Ausgangsvoraussetzung für das Szenario, dass irgendwas dort passiert, also irgendein Mord, ne, oder irgendjemand stirbt. Und man nicht so richtig weiß, ist das jetzt, gehört das zum Spiel dazu oder nicht, wurde das inszeniert und da kann man so viel mitmachen und irgendwie total cooles Szenario aufbauen und dann gibt's halt einfach irgendwann den Punkt, nachdem die dort ewig irgendwie einfach nur durch Gänge rennen, dass irgendwie der Strom ausfällt und die ganzen Leute, die da sind, die verlassen den Bunker und nur die das organisiert haben, bleiben da und einer ist weg und dann fängt halt sozusagen das an, dass da halt einer nach dem anderen stirbt. Und bis dahin war es eigentlich ganz cool, auch hat sich ein bisschen gezogen schon, aber dann biegt der Film ein paar Mal, wie gesagt, komplett falsch ab und das ist hinten raus. Also wenn du das halt nicht annimmst, was der Film macht, ist das wirklich die allergrößte Grütze, die du dir vorstellen kannst. Vor allem, weil es auch, also ich wusste am Ende gar nicht, was will denn der Film mir sagen? Der hat überhaupt gar keine tiefere Message, die er hätte haben können, wenn er einen anderen Weg gewählt hätte. Und du fragst dich am Ende nur, what? Was ist hier gerade passiert? Und dann halt auch so ein paar Szenen, die dann so ultra trashig waren. Und nee, also einfach nur nee, guckt's euch nicht an, außer euch triggert jetzt dieser Twist. Also hätte mir jetzt Sandro oder du den Film gepitcht mit diesem Twist, hätte ich gesagt, den gucke ich mir an, weil ich wissen will, warum das so scheiße ist. Vielleicht klappt das ja bei einem von euch da draußen. Ansonsten, ich weiß nicht, was kann ich noch Positives sagen? Die eine Hauptdarstellerin sieht aus wie die junge Jennifer Garner in Alias die Agentin. Das ist jetzt vielleicht noch mein positives ansonsten kannst du das, um jetzt hier mal kurz den Shovi-Modus wieder auszuschalten, aber ansonsten, nee, The Bunker Game einfach links liegen lassen, wirklich.
Ja gut, also das ist auch tatsächlich so ein Ding, Durchschnittsbewertung 2,1 von 5 und das Bild triggert mich auch nicht. Nee.
3,3 auf IMDb.
Das ist, ja gut.
Ja, weil weißt du, manchmal sitzen wir halt einfach vor den gängigen Streaming-Portalen und wählen einfach aus. Und dann passiert sowas.
Aber da habe ich dann, ne, ich habe ja drum gebeten, aber es hat keiner gemacht. Deswegen kommt in meinem Rant-Corner später der Film, bei dem ich gerne gehabt hätte, dass den noch andere gucken. Der liegt auch bei 5, noch was. Ach komm, den können wir auch gleich machen. Ist ja auch egal.
Na dann los, komm.
Also, aber da brauche ich tatsächlich da sollten wir das Jingle abspielen.
Okay.
Und direkt das Spoiler-Jingle hinterher.
Das ist die Rentone. Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Ah, Abenteuerfilme. Ist ja eigentlich was Schönes.
Mhm, finde ich auch.
Ne, gucken wir ja gerne. Also ich meine, selbst man kann ja den Piratenfilmen da vorwerfen, dass sie irgendwie sich dann auch nur noch selber wiederholt haben. Aber so ein anständiger Abenteuerfilm macht ja was mit uns. Ich meine, Uncharted ist ja auch so eine Mischung aus Game und Abenteuerfilm. Und es ist ein Film rausgekommen 2022, der heißt The King's Daughter, die Tochter des Königs. Und damit verrät er eigentlich schon was wir alle nicht wissen sollen, aber dann doch irgendwie wissen sollen. Und warum habe ich den gesehen? Es ist nicht das Plakat, das mich angetickt hat, sondern es ist eine quasi Hasskampagne, von der ich mitbekommen habe. Es haben also so viele Leute diesen Film so zerhackt, dass es irgendwie scharf war, den zu sehen, weil auch Kaya Scodelario da mitspielt, die jetzt erst bei der Gentleman-Serie eine tolle, tolle Figur gemacht hat, also toll schauspielert und eben auch im letzten Piratenfilm jetzt quasi die weibliche Hauptrolle da übernommen hatte und aus den Maze Runners-Film ist und der hochgeschätzte Pierce Brosnan mit langen Haaren, ich meine, das muss man ja mal gucken. Ich habe euch das ja gepitcht. Erinnerst du dich noch, wie ich das gepitcht habe?
Ja, du hast gesagt, da gibt's auch irgendeine Szene oder irgendwas.
Also es gibt ja alles. Also die Geschichte mal ganz grob zusammengefasst. Unser Freund Pierce ist Louis der 14. Der Sonnenkönig. Den kennen wir ja alle, hat man sicherlich schon mal gehört. Und Pierce Brosnan verkörpert den in voller Tracht mit langem Haar. Kaya Scodelario spielt seine Tochter allerdings nicht sofort, sondern sie ist eine junge Frau, die bei Nonnen aufwächst, weil das ein Geheimnis ist, dass sie seine Frau. So.
Tochter.
Tochter, oder Entschuldigung. Frau. Genau. Nee, Tochter. Na, obwohl, aber da kommen wir gleich zu. Die Idee ist folgende, und deswegen sagte ich, hau gleich den Spoiler raus, weil der Film ist alt, älter als er uns hier verkauft wird, denn dieser Film liegt seit 8 Jahren in Regalen rum und
wow,
auf
das ist ja noch vor diesem Krokodil-Actioner mit Scodelario gewesen, oder?
Ja, es ist vor allem. Also es ist wirklich so. Und der Hintergrund dazu ist noch abgefahrener, als man denken mag. Kommen wir auch gleich zu. Die Geschichte ist also, König Louis der 14. ist seiner Meinung nach das einzig Richtige, was Frankreich je passieren konnte. Ja, deswegen wird permanent in diesem Film auch gesagt, für Frankreich. So, wie so ein, für Frankreich.
Also ich möchte an dieser Stelle nur noch mal einen zeitgenössischen amerikanischen Philosophen zitieren. Es ist falsch, Franzose zu sein.
Also. So. Und weil das ja so ist, dass er halt der einzig wahre Franzose ist, der auch der einzige ist, der in der Lage ist, dieses Land zu etwas zu führen, strebt er nach der Unsterblichkeit. Ist ja ganz logisch, ne?
Natürlich,
wer nicht?
Ja.
So, er erfährt dann von einem seiner Bediensteten, der irgendwie Doktor in Spe ist, dass es ein Wesen gibt auf der Welt, das dies ermöglichen kann. Und das ist eine Meerjungfrau. Irgendwie
okay. Ach, ja,
ist dieser Typ an ein Buch gekommen, in dem steht, es gibt mehr Jungfrauen und genug davon, dass man darüber ein Buch schreiben kann, in dem man dann auch erklärt, was die so können und was nicht. Und eine der großen Gaben ist halt eben, wenn man das Herz einer Meerjungfrau isst zur richtigen Zeit, also sprich während einer Sonnenfinsternis, an einem Dienstag abends im Garten, dann kriegt man die Unsterblichkeit aus diesem Herzen raus, in sich rein und dann geht man halt nicht tot. Das ist also seine Prämisse. Er sucht oder seine Schergen sollen eben diese Meerjungfrau fangen. Und der Nebenplot ist, dass, warum auch immer, er plötzlich nach all den Jahren, die seine Tochter in diesem Konvent gelebt hat, bei den Nonnen, will er sie plötzlich im Hause haben. Sie soll aber erst nicht wissen, dass sie seine Tochter ist. Und uns wird diese Geschichte so verkauft, dass während sie bei den Nonnen gelebt hat, hat sie, warum auch immer, wissen wir auch nicht, magische Fähigkeiten, was Musik angeht, entwickelt. Sie schreibt und summt die schönsten Lieder. Es ist nicht so, dass sie die je aufgeführt haben, aber sie summt halt so dufte. Deswegen holt er sie an den Hof, damit sie die neue Hofkomponistin ist, die nämlich folgenden Job hat. Die stehen morgens um 6 vorm Fenster und spielen ihn wach. Die sind also ein Wecker im Sofa. Und der letzte Wecker hat verkackt. Der hat immer dasselbe gespielt. Das fand er blöd. Da braucht er natürlich eine neue Weckermelodie. Das ist also seine Tochter. Dann kriegen wir noch Captain Jack Boring. Das ist also ein ganz mieser Verschnitt von unserem Captain Jack Sparrow, der eben auf die Jagd geht. Der fängt ein Weibchen und ein Männchen. Das Männchen werfen sie wieder rein. Das hat nämlich keine magischen Fähigkeiten. Das Weibchen nehmen sie mit. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der eigentlich im Hintergrund spannender ist als der ganze Film. Denn dieses Wesen, diese Meerjungfrau, wird gespielt von Fan Bingbing. Und das ist die berühmteste und höchstbezahlteste chinesische Schauspielerin, die es je gab. Also ihre Filme sind immer auf den Top-10-Listen in China. Sie hat so viel Geld verdient wie kaum eine andere. Und sie hat auch schon geschafft, quasi ins amerikanische Kino rüberzuschwappen mit anderen Verfilmungen, wo sie dabei war. Und eigentlich gibt es diesen Film nur wegen ihr. Denn die Hälfte des Budgets von diesem Film haben chinesische Investoren bezahlt, die gesagt haben, pass mal auf, die Meerjungfrau, das spielt die. Das wird der riesengroße Durchbruch, das Crossover, amerikanische Geschichte, also quasi amerikanischer Film, Märchengeschichte, bla und blub, zip und zap. So, sie muss also die Gute sein. Und nachdem der Film fertig war, ist rausgekommen, dass diese Frau so um die 70 bis 150 Millionen an chinesischen Fiskus vorbei transferiert hat und ist damit natürlich hochgradig in Ungnade gefallen. Auch ins Gefängnis gegangen für eine Zeit lang. Und sie muss halt wegen der Schande, musste ihre Reputation erstmal wieder etwas besser werden, bevor die chinesischen Investoren gesagt hat, jetzt kann der Film rauskommen, aber auch bitte nicht mehr ins Kino, sondern nur auf die Streamer schieben, weswegen ihr den also bei Prime, Amazon Prime findet. Er kostet sogar noch ein bisschen Geld, aber ich glaube wirklich, der ist es wert, wenn man das mal sehen will. Also sie ist das Wesen, sie spielt diese Meerjungfrau und es könnte generischer nicht sein, weil die konnten sich auf das Design nicht einigen. Deswegen gab es ungefähr 17 Schnittfassungen von diesem Film, die alle damit zu tun haben, mehr von ihr, weniger von ihr, andere Dialoge, soll sie richtig reden? Sie redet nämlich nicht richtig. Also sie redet in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Sie kann aber singen und stellt sich raus, die Tochter von Ludwig hier kann sie hören. Die können also per Gedankenübertragung miteinander reden. Das soll dann erklären, warum die wiederum so gut ist im Musikmachen, weil das soll uns quasi so ein bisschen andeuten, was nie so richtig gesagt wird, dass ihre Mutter wohl auch eine Meerjungfrau war. Also King Louis ist schon mal mit dem Fisch getrieben. Das ist im Grunde der Film. Sie wird also gefangen, das ist unfair. Die Tochter will sie befreien. Captain Jack Boring hilft ihr dann, weil er verknallt sich in die Tochter, obwohl er ja natürlich nichts bieten kann, etc. Also eine Liebesgeschichte ist ja auch noch drin. Und an diesem Film ist alles falsch, was du dir vorstellen kannst. In diesem ganzen Film sprechen alle erstmal britisches Englisch. Also Pierce Brosnan haut da raus ohne Ende. Es interessiert keinen, dass hier kein einziger Franzose beteiligt war, obwohl sie die Erlaubnis hat, für 3 Monate in Versailles zu drehen. Was sie in diesen 3 Monaten in Versailles gedreht haben, mit den Extras, die sie da hatten, sieht 1A aus wie ZDF-Fernsehgarten. Sie haben sogar permanent dieselben Leute benutzt. Die haben nur andere Klamotten an. Und der eine ist mal rasiert und mal nicht. Musst du dir vorstellen, da sind ständig Leute im Bild zu sehen, die missbilligend auf diese Tochter gucken oder auf das, was sie macht, weil sie ist natürlich ein richtiger Rebell. Ist ja klar. Sie macht nichts Rebellisches, aber sie wird halt so wahrgenommen. Und deswegen sind da immer ganz viel sehr gut angezogene Leute in Kostümen, die dann immer so, so gucken und so. Und es sind halt immer dieselben 6 Paare, die es offensichtlich mehr war kein Geld da. Wenn die Shots zeigen von Versailles, ist das immer knalle leer. Da ist halt nichts. Das könnte auch einfach von der Marketingagentur Versailles.com oder so einfach geklaut worden sein. Ich weiß, also wirklich ganz weird. Der Einzige, der hier wirklich Spaß hat und Spaß macht, ist Pierce Brosnan, weil mit seinem Wallehaar die ganze Zeit Du kennst doch diese historischen Bilder, wenn dann ein Hochamtlicher gemalt wird, dann steht er immer in Pose, also Arm so raus und Schwert in der Luft. Und so geht der nonstop durch den Film. Also der hat seine ganze Person angelegt an die Gemälde, die er mal gesehen hat. So läuft er halt die ganze Zeit durch den Film. Der William Hurt ist hier leider in seiner letzten Rolle zu sehen. Der ist ja dann verstorben, der große William Hurt. Der spielt hier so einen Priester, der bis zu einem gewissen Punkt natürlich hinter King Louis steht. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie schutzlose Wesen aufzumampfen, findet er das auch nicht mehr gut und will das Amt niederlegen und so. Es kommt dann natürlich so, wie es kommen muss. Also schwimmende Püppi wird befreit. All das ist schon so absurd, weil nebenbei erfahren wir, dass der Schwanz einer Meerjungfrau so stark ist, dass der Stein einfach kaputt hauen kann, aber sie lässt sich in einem Netz fangen. Das müssen wir hinnehmen. Und sie ist die ganze Zeit so in so einem unterirdischen Teich gefangen oder sowas, aber im Moment, wo es drauf ankommt, ist sie halt Free Willy-mäßig in der Lage, über so einen Huppel zu springen und noch jemanden mitzunehmen. Das sind alles so Sachen, die machen einfach eigentlich gar keinen Spaß zu gucken, aber es macht halt Spaß zu gucken, wenn man weiß im Hintergrund, das Ding hat 40 Millionen gekostet, von denen 20 Millionen aus China kamen, die halt der Grund sind, warum der Film jetzt erst veröffentlicht wurde. Er hat exakt 2,2 eingespielt, denn er hatte einen kleinen Kino-Release. Das ist natürlich 2,2 versus 40 ist jetzt keine Karte, mit der man losgeht. Der Film ist aber voll mit Leuten, die wir kennen. Also Pablo Tell Schreiber ist ja dann in Halo, glaube ich, oder in, wie heißt die Serie auf Apple? Auf jeden Fall hat er ja eine eigene Serie gekriegt. Julie Andrews ist eine britische Schauspielerin, die hat mehrere BAFTAs gewonnen. Pierce Brosnan habe ich schon gesagt. Benjamin Walker spielt diesen Captain Jack Boring. Den haben wir auch schon gesehen. Der war, glaube ich, auch in dieser schrecklichen Verfilmung Abraham Lincoln Vampire Jäger. Und da spielt er die Hauptrolle.
Hey, die ist so großartig.
Also, ja. Also es ist nicht so, dass hier nur Leute mitgemacht haben, die gar keine Ahnung haben. Es haben hier tatsächlich, aber es ist wirklich so, dass alle den Schritt zurück gemacht haben und gesagt haben, es gibt so viele Schnittfassungen und das sieht man dieser Fassung, die wir jetzt haben, auch an. Die geht gerade mal 94 Minuten, aber es gibt Szenen da drin, die sind so lang, dass du weißt, oh Gott, also dass du dir sagst, das muss hier geschnitten werden. Und dann gibt es andere Szenen, die sind schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Die passt auch nicht mehr zusammen und so. Also hier ist alles falsch. Und wenn ihr mal Bock habt auf so einen Film, kann ich euch nur empfehlen. Er hat nur negative Kritiken gekriegt. Er liegt bei einer soliden 5,1 bei IMDb im Moment. Mehr hat er. Es gibt Leute, die geben dem eine 10. Ich weiß nicht, was die nehmen, aber es ist wirklich spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt und dann sagt so, okay, ja, I liked it, best film ever. Großartiger Abenteuerfilm. Ja, macht euch selber mal ein Bild. Ich hatte viel Spaß damit. Paula hat letztens sogar vorgeschlagen, wir könnten den nochmal gucken, weil wir einen so schlechten anderen Film gesehen haben, dass sie gesagt hat, dagegen war der von gestern wirklich Gold wert.
Liebe Witzke.
Das musst du erstmal schaffen.
Ja, wow. Also 13 Minuten für eine Gurke von einem Film, der aber anscheinend irgendwas hat, dass man ihn gucken muss.
Spaß macht er. Spaß macht er im Nicht-Spaß machen. Und ich entwickle dafür, je länger ich das hier mache mit euch, entwickle ich immer mehr ein Fable dafür, mich auch an diesen Dingen zu erfreuen.
Ja, ich glaube, mit der richtigen Einstellung kann man dem einen oder anderen schrottigen Film auf jeden Fall was abgewinnen. Aber es gibt leider auch die Filme, die einfach nur scheiße sind. Die gibt es leider auch.
Ja.
Und ich glaube, den nächsten Film, den ich jetzt dabei habe, den fandst du, glaube ich, gar nicht gut, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar habe ich Next Goal Wins geguckt. Warst du von dem nicht etwas enttäuscht?
Ich war von dem, also ja, ich fand den jetzt nicht besonders gut, im Sinne von, ich habe halt die Doku gesehen und dann habe ich alles gesehen. Da ist halt nichts Neues drin, außer dass das jetzt mit Schauspielern nachgespielt wurde. Und ich fand das okay. Und wenn man das eine nicht gesehen hat, dann macht das andere auf jeden Fall Spaß. Ja, das war schon okay.
Also es geht ja um die Fußballmannschaft von amerikanisch Samoa Und pass auf, ich erzähle jetzt, ich finde das so abgefahren und ich weiß nicht, ob es wirklich nur ein Zufall war oder ob wieder, ob hier Big Brother is watching you hier irgendwie da mit reinspielt. Aber es ist kein Scherz. Ich habe in keiner Online-Liste oder irgendwo mir diesen Film gemerkt. Ich habe den auf keinen Streamer auf the Watchlist oder so gestellt und habe zwei Tage oder drei, ich glaube, es waren zwei Tage davor, auf YouTube das Video Australien gegen amerikanisch Samoa, höchste Niederlage aller Zeiten, vorgeschlagen bekommen. Ohne Scheiß. Und da frage ich mich immer, das kann doch kein Zufall sein. Mhm. Also das hat mich total weggehämmert, hat mich das. Erklär mir das, los!
Kann ich nicht. Also es sei denn, du bist auf meinem YouTube-Kanal, aber das wüsste ich.
Ey.
Kannst du nicht erklären. Vielleicht hast du das mal gegenüber einer Alexa erwähnt oder so. Da gibt es ja auch solche gut, Geschichten.
Ich hüte mich eigentlich vor jeglicher Art KI-gesteuerten Assistenten. Finde ich nämlich ein bisschen creepy. Aber naja, egal. Next Goal Wins. Also es geht um amerikanische Samoa. Ich habe es ja gerade schon angeteased. Die haben die höchste Niederlage in einem WM-Qualifikationsmodus aller Zeiten sich mal eingefangen. 31-0 gegen die Weltmacht Australien. Man muss sagen, mittlerweile ist Australien auch gar nicht mehr so schlecht im Fußball, aber trotzdem 31 Tore ist schon auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und die hatten bis zu dem Zeitpunkt sogar nicht mal ein einziges Tor irgendwann mal geschossen. Also es ist wirklich, man hat das Gefühl, die können gar nicht mal gegen den Ball treten. Und jetzt haben wir hier also einen Film, einen realen Sachverhalt verfilmen und sowas lieben wir ja eigentlich. Also wir, meine ich damit so diese Sportfilm-Freaks, ja, die also dann irgendwelche vom Loser zum Winner Geschichten sich halt gerne angucken, und so ist das hier halt auch. Und wer den Sachverhalt kennt, der weiß natürlich, wie das Ganze ausgeht. Also von daher gibt's da auch keine große Überraschung. Und da muss der Film dann halt auf anderer Ebene punkten. Und der ist ja von Taika Waititi, und der hat ja früher halt auch so Comedy-Zeugs gemacht, halt auch mit einem sehr speziellen Humor, hat er ja auch in seine Marvel-Filme einfließen lassen, und das lässt er jetzt hier wieder ein bisschen raushängen. Also das ist kein ernstes Sportlerdrama, also davon ist es ganz weit entfernt, aber es gibt ja auch manche Sportlerdrama, die so ein bisschen Humor mit einfließen lassen, und hier ist halt ein bisschen Humor halt im Grunde genommen to the max aufgedreht, aber auf der anderen Seite ist dann halt auch der Trainer, der dort kommt, gespielt von Michael Fassbender, halt so unsympathisch, dass es dann schon wieder schwierig ist, ihn auch irgendwie zu mögen, und das steht den Ganzen auch so ein bisschen im Weg, obwohl es immer wieder lustige Szenen gibt, und irgendwie passt das Ganze, also ist das drehbuchtechnisch irgendwie nicht wirklich rund, dann geht's mir auch zu schnell, dann ist er, wie man das kennt, er macht die dort nieder und runter, und dann gibt's einen kurzen Zwischenfall und auf einmal dreht sich sein ganzer Charakter und er ändert sich, es gibt überhaupt gar keinen Entwicklungsbogen, und zum Schluss dann kommt hier der Vorstand der amerikanisch-samoanischen Fußballföderation und lässt dann da so einen Glückskeksspruch los und bekehrt ihn, und alles wendet sich zum Guten. Und ja, irgendwie geht mir das alles zu schnell, und dann ist es mir irgendwie auch ein bisschen zu albern, und viele Gags landen nicht so richtig. Und trotzdem ist er so durchgeflutscht. Also der hat halt trotzdem auch nicht wehgetan. Es ist halt nur so ein bisschen, dass mich das stört, dass der viel besser hätte sein können. Also das hätte so ein richtig guter Sportfilm sein können. Ist er aber nicht am Ende. Vor allem, weil auch wieder die Fußballszenen so unglaublich scheiße sind. Also als wenn man dem Tribut zollen will, dass sie so schlecht spielen. Ich verstehe das nicht. Warum?
Ich glaube, schlecht spielen ist schwierig, ne?
Ja, das auch. Vor allem das dann halt noch so einzufangen, dass das Schlechtspielen gut aussieht. So im Großen und Ganzen war ich hier auch eher enttäuscht, muss ich sagen. Michael Fassbender macht seine Sache schon gut. Es ist halt einfach ein guter Schauspieler. Ich finde ihn, er ist halt schon ein ganz schönes Arschloch irgendwie in der Rolle, und ich nehme ihm so richtig diese Transformation dann halt auch nicht ab, und ja, weiß nicht. Also das ist für mich kein runder Film, der schon, ja, Spaß macht, und ich gebe den so einen leichten Daumen nach oben. Also wer da Interesse hat, kann mal reingucken, erwartet jetzt aber kein Meisterwerk.
Ja, genau. Also wenn ich vor der Wahl stehen würde, den Film nochmal zu sehen oder die Doku, oder beziehungsweise eins von beiden zu empfehlen, würde ich immer die Doku empfehlen. Die ist auf Disney Plus meines Wissens jetzt noch, weil da hast du es mit den echten Leuten zu tun, der Cheese ist raus. Witzig ist, wirkt es trotzdem alles noch, weil die wirklich absolute Stümper sind in dem, was sie machen. und insofern fand ich die Doku sehr, sehr charmant. Und auch da hatte Taika ja schon, ich glaube, einen Produzenten-Credit oder so. Also insofern, der wusste schon früh, dass er da was machen will.
Was mich überrascht hat, ich kannte halt diesen ganzen Sachverhalt, bis auf das YouTube-Video, was ich vorher gesehen hatte, kannte ich halt nicht. Also ich kenne mich auch nicht mit amerikanischem Samoa aus. Ich wusste nicht, dass das jetzt eine besonders religiöse Gemeinschaft dort ist oder wie die sonst so dort leben. Und ich dachte tatsächlich, das wäre so ein Ding der Zeit, dass man jetzt hier so einen Transgender-Charakter mit einbaut und dachte so, muss man wieder so der aktuellen Zeit irgendwie gerecht werden. Und dann habe ich aber ja in diesen Bildern, die es danach gibt, gesehen, dass das tatsächlich auch sozusagen ein echter Fall war und fand das dann spannend, weil ja auch im Film gesagt wird, dass das dort, dass sie dort auch einen bestimmten Stellenwert haben und irgendwie zur Gesellschaft gehören. Und dachte ich, interessant. Also sind die anscheinend ein Stück weiter als hier oder ich... vielleicht ordne ich das jetzt auch nur ein bisschen falsch ein, das weiß ich nicht, aber da war ich dann doch überrascht, dass das tatsächlich so ist.
Ja, wie gesagt, ich fand das alles spannend. Ich fand die ganze Geschichte spannend. Ich finde auch spannend, wie viel Herz die immer noch in das legen, was sie nicht können. Und sie hatten ein kurzes Hoch und dann, aber die sind ja, spielen ja immer noch keine Rolle. Aber darum geht's ja scheinbar auch nicht. Der Teil wird ja auch im Film ganz gut rübergebracht. Es ist halt nur dieses, wenn er dann wirklich, also Waititi selber als was auch immer, Pfarrer oder was er da sein soll, auftritt als Erzähler, dann denke ich mir auch mal, das ist jetzt genau das, was es nicht braucht. Ansonsten ist das genau die Art Sportfilme, die wir immer gucken. Und entweder mag man die oder man mag die nicht. Es ist allemal besser als Boys in the Boat. Insofern.
Immerhin das.
Immerhin. Ich hau jetzt nochmal einen Rant raus.
Dann hau nochmal einen Rant raus.
Das ist die Rantzone.
So, ich hau jetzt einen Rant raus für einen Film, der ist, also da ist es auch gar nicht schwer, dass ihr den nicht guckt, weil der ist so schnell aus dem Kino rausgeflogen. Nicht nur bei uns lief er, glaube ich, sowieso nur sehr, sehr klein, sondern halt eben auch in den Staaten, da ist er ganz fix wieder aus dem Kino rausgeflogen. Und der Film hat den wunderbaren Titel, und ich weiß den deutschen Titel tatsächlich nicht, weil ich das nicht mitgekriegt habe. The American Society of Magical Negro. Mhm. Hast du davon schon was gehört? Von diesem Machwerk eines Films? The American Society of Weißt du, was ein Magical Negro ist?
Das ist tatsächlich ein feststehender Begriff.
Genau. Und okay, das beschreibt im Grunde jetzt mal, ich habe das nicht nachgeschlagen, sondern laienhaft von mir erklärt, also verzeiht's mir, wenn ich es nicht ganz richtig kriege. Aber im Grunde ist das immer dann, wenn ein schwarzer Charakter in einem Film auftaucht oder Buch oder Theaterstück, um dem Weißen schlaue Tipps zu geben und ihm dann an seiner Entwicklung wachsen zu lassen. Also zum Beispiel The Legend of Bagger Vance, wo der unsägliche William Schmidt das mit Matt Damon macht und sein Golfgame verbessert. Ja, oder im Grunde jeder schwarze Schauspieler, der in einem maßgeblich weißen Schauspiel mal als Onkel benannt wurde, ja, der dann quasi sagt, so und so ist das Leben und davon müsst ihr euch eine Scheibe abschneiden. Oder es gibt noch mehr Beispiele, die werden sogar im Film verarbeitet. Das ist also darum geht's, ja. Der Film ist das Erstlingswerk von Kobe. Ich habe seinen Namen vergessen, weil spielt keine Rolle mehr für mich.
Kobe Libby.
Ja, genau. So, Kobe Libby hat im Grunde sich selber besetzt. Er hat nämlich den Schauspieler Justin. Ich habe jetzt hier auch meine Dinge.
Justice Smith.
Den haben wir zuletzt gesehen bei Dungeons and Dragons. Und der war auch, glaube ich, der hat schon ein paar Filme gemacht. Das ist ein ganz okayer Schauspieler. Und er hat fabrierende Ähnlichkeit mit dem Regisseur. Und es gibt auch mittlerweile Leute, die sagen, ist eigentlich 1:1 der. Spielt auch gar keine Rolle. Die Geschichte ist folgende. Dieser Justice ist Künstler. Er macht Skulpturen aus Negern, aus Wolle. Und er ist ein sehr schüchterner Mensch, der auch niemanden auf die Füße treten will. Das heißt, wir sehen ihn anfangs in einer, bei einer Ausstellung. Überall gehen die roten Punkte hin. Toller Moment für Künstler. Nur bei ihm nicht. Das liegt daran, dass er ihm nicht offen ist. Er kann nicht kommunizieren. Er nimmt sich immer zurück. Also er tritt dann an den einzigen Mäzen, der noch auf dieser Veranstaltung ist, und der hält ihn für einen Kellner und er berichtigt das nicht. So diese Art Typ. Er nimmt dann also seine Skulptur weg und ist ganz traurig und verlässt dann den Saal und wird dann verfolgt von einem Typen, der wirklich hinter der Bar gearbeitet hat, der ihn dann so ein bisschen beobachtet. Kommt dann zu so einer Verwicklung, dass eine junge, betrunkene Frau diesen Aaron, so heißt seine Rolle, fragt: Kannst du mir kurz helfen? Ich will hier Geld abheben, aber ich bin leider komplett besoffen. Gib dir mal meinen PIN, mach das mal. Hier, halt mal meine Tasche. Und dann kommen zwei weiße Typen aus der Ecke und sagen so: da kann ja was nicht stimmen, der hält ja die Tasche dieser Frau. Und sie sagt dann auch einmal: Oh Gott, meine Karte ist weg, weil die hatte sie schon ins Gerät getan, aber sie ist ja halt total steif. Und dann kommt eben, bevor es eskalieren kann und der Aaron aufs Maul kriegt, kommt halt dieser andere Kollege und beschwichtigt. Und sagt den dann: Hier, guck mal, das habe ich gefunden. Ist das nicht deins? Aha, Und wenn ihr mal richtig gut essen gehen wollt, dann geht ihr mal dahin. Da ist mein Kumpel, der hat einen Laden, der macht die besten Rippchen. Und dann gehen die weg und sind ganz froh und entschuldigen sich auch noch für den beinahe ich hau dir auf die Fresse Moment. So, und dann ist dieser Aaron total perplex, weil David Alan Greer, der hier den Roger spielt, toller Comedian, der hat halt die ganze Lage deeskaliert. Alles super. Und dann erklärt der Typ ihm: Das ist mein Job. Denn ich bin einer der Magical Negroes. Und du könntest auch einer werden. Und dann nimmt er ihn mit in einen Raum und zeigt ihn halt, dass das eine tatsächliche, echt existierende Vereinigung ist, die wirklich mit Magie arbeiten, um den Weißen auf diesem Planeten das Leben schön zu machen. Das ist die Prämisse. Damit ist am Anfang schon so viel falsch, dass ich das irgendwie, also man könnte jetzt ja sagen, das ist eine absolute Komödie oder eine Aufeskalierung des Wahnsinns, der Rassismus heißt und der uns das ins Gesicht hauen soll. Und am Anfang denkt man auch so ein bisschen, ja, ne, freue ich mich drauf, jetzt geht's los. Dann ist er halt in diesem Raum, jetzt kommen wir nochmal zu dem Stephen King Film The Green Mile. Gibt's ja auch den schwarzen Hauptcharakter, der uns alle zum Heulen damals gebracht hat, der mit, ne, Tom Hanks noch weise Sprüche gibt, bevor er dann auf dem elektrischen Stuhl landet. Und all diese kleinen da ist also ein Raum voll Leute, die sie quasi akquirieren wollen, und denen zeigen sie all diese Beispiele. Natürlich nicht aus dem echten Film, sondern was nachgedreht ist. Aber sie zeigen dir schon ganz klar, sie meinen jetzt gerade Driving Miss Daisy und sie meinen jetzt The Green Mile und sie meinen jetzt Bag of Vance und so, damit die Leute im Raum überhaupt erstmal verstehen, was ein Magical Negro ist und wir das auch verstehen. Und dann auch hinnehmen, dass es ab da nur noch darum geht, dass dieser dieser Aaron lernen soll, wie bringe ich die Weiße in meiner Umgebung dazu, dass sie sich in meiner Gegenwart wohlfühlen, denn wenn sie das nicht tun, dann machen die schlimme Dinge. Das ist der Film. Und ich habe wirklich, also ich würde jederzeit noch 5-mal die Woche The King's Daughter sehen, als jemals wieder diesen Scheiß hier. Denn es reicht nicht, dass diese Prämisse echt haarig ist. Und ich weiß nicht, wer sich hier unwohl fühlen soll. Wir Weiße, weil wir jemanden dazu bringen, so einen Film zu drehen und offensichtlich wirklich ganz furchtbar sind. Oder ob die Schwarzen, die sich massiv über diesen Film beschweren, sich beleidigt fühlen sollen, weil sie halt hingestellt werden wie die letzten Noobs. Denn das, was Satire hätte sein können, wird keine Satire. Denn natürlich ist der erste Job, den dieser Typ kriegt, einem Weißen dabei zu helfen, eine andere weiße Frau für sich zu gewinnen. Und zufällig hat er diese Frau vorher im Coffeeshop kennengelernt und findet die richtig supi. Das heißt, er müsste jetzt gegen seine Gefühle diesem weißen Dude dabei helfen, diese Frau zu kriegen. Denn wenn er das nicht tut, das wird ihm gesagt: Pass auf, halt dich fest, da geht die ganze Welt unter. Denn wenn der eine Weiße sich schlimm fühlt, dann ist das ansteckend. Und dann kommen sowas zustande wie Polizeigewalt. Und ich bin echt schockiert darüber, dass irgendwer mit ein bisschen Brain zwischen den Ohren dieses Drehbuch irgendwann mal für eine gute Idee gehalten hat. Man fühlt sich die ganze Zeit unwohl, weil, nicht weil man denkt, oh, da haben sie jetzt aber recht und hier treffen sie einen Punkt, sondern einfach, weil das so oberflächlich und dumm geschrieben ist und nur ab und an, wenn sie es für nötig halten, werfen sie es dann so ein bisschen rein, aber dann auch immer noch mit so einem klebrig witzigen Unterton, damit du dich bloß nicht zu unwohl, denn eigentlich ist es ja auch irgendwie eine Romanze und so und das Ding ist einfach in allen Belangen absoluter Schrott. Ich weiß wirklich nicht, ob es einen anderen Cut gibt, der gut war, weil hier spielen ja Leute mit, die wissen schon, was sie tun. Auch Leute, die in Komödien schon mitgespielt haben und einen tollen Job dabei gemacht haben, hier nicht. Ich gehe stark davon aus, dass der demnächst irgendwie erscheint. Und wenn ihr euch den Abend echt verderben wollt, dann schaut euch das. Das ist wirklich, das ist nicht mal gut genug für einen Berg-Frühstücksfilm. Also, und der guckt ja, ich meine, as good as it gets, ja, also, ja. Ich glaube, der würde das nicht überleben, weil der Film die ganze Zeit was versucht, irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, der eigentlich will der mir was erklären. Aber das macht er halt so schlecht und so feige dann am Ende auch, dass ich einfach denke, unnötig, nicht mehr gucken. Gar nicht gucken, nie wieder gucken.
Also ich frage mich gerade bei dieser Beschreibung der Story, dass du nicht irgendwann gesagt hast, ich tu mir den Scheiß nicht mehr an.
Ja, das ist, ja, ich sagte ja schon, irgendwann mache ich nochmal einen Podcast, in dem es nur um solche Filme geht. Weil mich würde natürlich schon interessieren, wie jemand anderes das dann auch noch sieht. Und du bist ja zum Beispiel auch so ein Charakter. Wir beide hatten ja auch schon unsere Fallouts, weil du in dem letzten Scheiß noch eine Metaebene sehen kannst, die mir komplett abgeht. Und insofern, vielleicht triggere ich dich irgendwann wirklich mal und du guckst das so. Ich wusste das vorher nicht und ich dachte, das kann jetzt nicht die ganze Zeit so weitergehen. Aber doch, es geht doch die ganze Zeit so weiter, ja. Ja. Und dann war ich halt so weit, Paula ist ins Bett gegangen, hat gesagt, das kannst du alleine machen hier.
Ja, also nein, diesen Film werde ich nicht schauen. Wobei natürlich tatsächlich so eine Spezialfolge, wo wir einfach alle zusammen nur so eine Kackfilme gucken und dann darüber herziehen, durchaus auch seinen Reiz hat. Aber man muss halt dafür auch erstmal, naja, wenn man 5 oder 6 Filme bespricht, halt so 10 bis 12 Stunden Schrott über sich ergehen lassen.
Ja. Das ist halt und es ist ja schwierig. Ne, wie ich immer sage, Schrott zu finden ist ja leicht. Weil dafür gibt's ja jeder Uwe Boll-Film würde sich ja eignen. Aber es geht ja darum, dass der auch dieser Film hat ja ernsthaft vorgehabt, kein Schrott zu sein. Und dann ist es ja umso schlimmer. Und davon gibt's, glaube ich, schon immer noch genug, dass wir, ich meine, wir kriegen unsere Worst-of-Listen ja immer ganz gut voll am Ende des Jahres. Vielleicht findet der sich da auch drauf wieder. Es sei denn, es wird noch schlimmer, weil kommen ja noch genug Filme.
Ich kann dich auf jeden Fall schon mal beruhigen. Ich habe jetzt einen richtig guten Film dabei.
Das freut mich.
Und zwar aus dem Genre, ich glaube, dass der, also zumindest das Revenge-Genre, das sagt er ja zu. Ich weiß nicht, ob es dann speziell die Unterkategorie Rape and Revenge auch ist.
Ach, dann weiß ich, wovon du redest.
Ja, der Film heißt passenderweise einfach nur Revenge.
Genau.
Also auch viel passender kann man den Film nicht betiteln. Es geht um ein gut aussehendes Mädel, das von einem ja anscheinend recht wohlhabenden, gut aussehenden Typ, der auch der jüngere, gut aussehende Bruder von Aaron Eckhart sein könnte, in die Wüste, in sein Chateau oder in sein Wüstendomizil gebracht wird, verbringen die eine schöne Zeit, die haben Sex miteinander und eigentlich wollte er, nachdem sie dann wieder weg ist, mit seinen Kumpels noch auf die Jagd gehen, aber die kommen einfach einen Tag früher und stehen dann da auf einmal vor den Fenstern und so entsteht die Situation, dass er nochmal weg muss und die beiden allein da sind, der eine so ein bisschen dicklich-dümmlich, zumindest wirkt er so und der andere halt nicht wirklich gut aussehender, halt, aber ja, halt so ein Typ, von dem du halt weißt, der ist irgendwie schmierig und der macht sich jetzt wahrscheinlich an sie ran, was er dann halt auch macht. Fängt also an, sie zu bedrängen und vergewaltigt sie. Der Dicke kommt rein, sieht das auch und muss dann entscheiden, will er mitmachen oder geht er weg oder geht er vielleicht sogar dazwischen und löst die Situation auf, macht er natürlich nicht, dreht sich einfach um, geht weg und dann ist es halt geschehen. Sie wird halt vergewaltigt und ihr Lover kommt dann irgendwann wieder, sein Kumpel gesteht ihm, was passiert ist und ja, sie will da eigentlich weg und entscheidet dann letzten Endes, dass sie dann flüchtet. Die drei laufen hinterher. Wie gesagt, sie sind in der Wüste und sie kommt auf einmal an einen Abhang. Dort wird nochmal ein bisschen diskutiert, aber letzten Endes wird sie dort dann halt runtergeschubst und landet dann rückenüber auf einem toten Astgesträuch, durchbohrt unten seitlich in der Nierengegend und hängt dann da und blutet erstmal aus und man weiß nicht so richtig, ist sie jetzt tot oder nicht. Also man weiß natürlich, dass sie nicht tot ist, weil ansonsten wäre der Film zu Ende. Mhm. Aber die drei Dudes entscheiden, dass sie dann halt später bei der Jagd dann halt vorbeifahren und dann den Leichnam wegschaffen, damit es halt keine Beweise gibt. Sie kann sich von dem ganzen Ding befreien und erlebt dann so eine Art Phönix aus der Asche Story, überlebt das Ganze, verarztet sich auch selbst und macht dann Jagd auf die drei. Und ja, ich würde einfach mal sagen, der Film hält auf jeden Fall das, was er verspricht. Der ist in reinster französischer Horror-Tradition. Das ist nämlich von Coralie Farguet gedreht, einer französischen Dame. Das war auch ihr Debütfilm. Ist das Ding teilweise wirklich sehr physisch. Also wenn da einer gefühlt stundenlang in seinem Fuß rumpult, um die Scherbe rauszuholen, dann zieht sich schon bei mir auch alles zusammen. Ich bin ja dann auch so hart und guck halt wirklich die ganze Zeit hin, obwohl ich mich eigentlich wegdrehen möchte. Und von dieser Art gibt's auf jeden Fall das ein oder andere Mal Szenen, wo es einen den Magen zuzieht. Und das ist halt nicht nur einfach eine Exploitation der Gewalt, sondern das hat halt auch alles seinen Sinn und zeigt halt einfach ihre Transformation, die sie dort halt durchmacht. Und das wird ja, also der Film ist wirklich, kritikertechnisch ist der super weggekommen, ne? Also 81er Metascore, da wird gesagt, der fügt der ganzen Rape and Revenge, dem ganzen Genre nochmal eine völlig andere Note hinzu. Das konnte ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, was da jetzt so viel anders ist als in anderen Filmen. Aber der sieht gut aus, der ist gut geschauspielert. Man muss natürlich ein bisschen die Augen zudrücken, was die Logik hier angeht. Also ich meine, die sind in der Wüste und treffen sich irgendwie doch immer wieder und sie überlebt da einen Sturz, wo sie sich wahrscheinlich das Rückgrat gebrochen hätte und verarztet sich in einer Art und Weise, wie danach eigentlich die rumpeligste Narbe und Wunde zurückbleiben muss, die man je gesehen hat. Und es bleibt aber einfach nur ein wirklich sehr schön anzusehendes Branding. Also man sieht im Grunde genommen wirklich nicht, dass da mal eine Wunde war. Das sind so alles Sachen, wo man sagt, okay, ne, das nehme ich jetzt mal so hin. Und auch das Ende, was so ein bisschen drüber ist. Also ich habe auch gelesen, die haben dort teilweise so viel Kunstblut gebraucht, dass es irgendwie ausgegangen ist in einigen Szenen. Also es ist ein richtig guter Rape and Revenge Film. Das muss man einfach so festhalten und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch dieser ganze Farbfilter, der halt natürlich zu dieser Wüstenoptik passt, das macht schon Stimmung und die Schauspieler sind gut. Ja, doch, kann man machen. Mm. Ja, wie fandest du den? Du kennst den anscheinend.
Nee, ich kenne den nicht. Ich habe da erst in einem Konkurrenzprodukt gehört vor kurzem über diesen Film. Da habe ich mich schon gewundert, weil der ist auch da gut weggekommen. Im Sinne von halt eben, das ist so ein bisschen Death Wish, einfach getrieben von einer weiblichen Hauptfigur. Sehr überschaubarer Cast, spielen ja nur 5 Leute mit oder sowas, deswegen kommt man noch nicht durcheinander. Und die fanden den auch ganz gut. Ich habe mich nur gewundert, weil der ist ja jetzt nicht ganz knackfrisch. Und jetzt haben die den gehabt und du hast den auch gehabt. Ist der jetzt gerade frisch auf dem Streamer?
Alter, das sind wieder diese Zufälle, die kein Mensch erklären kann.
Ja, das ist es
wohl, doch, in dem Fall, ich glaube, der läuft gerade auf Prime und wurde mir dann relativ schnell vorgeschlagen. Und ich glaube, ich habe den sogar auf meine Liste mal gesetzt gehabt, als ich beim Durchscrollen den gesehen habe, weil ich ja grundsätzlich auf das Genre schon auch stehe. Also ich mag halt genau wie du auch einen guten Rachefilm und hatte auch bei der Recherche dazu schon so ein bisschen mitbekommen, dass er ganz gut wegkommt und von daher war ich dann natürlich angefixt.
Ja, also wenn Paula mal wieder sagt, Kopf aus, obwohl, nee, das geht wieder nicht. Oh, er wird ja erstmal schlecht behandelt, bevor sie sich rächt. Das ist. Rache. Rache.
Bevor du weitermachst, die Regisseurin hat danach bei Sandman eine Folge gedreht.
Ja.
Und jetzt der aktuellste Film, also ist tatsächlich dann auch erst der zweite, der steht jetzt bei IMDb bei einer 7,9. The Substance heißt der.
Ja, habe ich auch von gehört heute.
Ja. Mit Margaret Qualley, Dennis Quaid, Demi Moore. Klingt auch von der Story auf jeden Fall ganz interessant. Geht um eine Droge, die ein besseres, jüngeres Selbst von einem erstellt. Bin gespannt, was von dieser Dame noch kommt.
Da bin ich auch gespannt auf The Substance. Das Problem wird sein, den werden wir wahrscheinlich vor nächstem Jahr gar nicht sehen, weil der läuft jetzt, der wurde jetzt in Cannes vorgestellt, also nicht im offiziellen Programm, sondern daneben. Und ob er dann wirklich rauskommt bei uns, das ist ja dann immer so eine Frage, ne?
Wir werden es sehen, aber du wolltest gerade überleiten zu dir.
Ja. Rache ist auch das Thema in dem Regiedebüt von Dave Patel. Oder Dev Patel mit Namen Monkey Man.
Ach, Monkey Man, sowas.
Monkey
Man. Geil, ja.
Ja, 2 Stunden im Grunde ein indischer Action-Thriller. Der hat jetzt im Vorfeld, haben so viele gesagt, oh, der indische John Wick, bla und blub. Wir müssen ein bisschen realistisch rangehen mit den Erwartungshaltungen. Die Kämpfe sind hier nicht John Wick. Ja, wir haben immer noch Dev Patel hier. Und da ist auch nicht annähernd so viel Geld reingegangen, wie ein John Wick mittlerweile verschlingt. Was Dev Patel gleich vorweg, ohne auf die Geschichte erstmal einzugehen oder sowas richtig macht, ist, das Ding ist ab 18. Bums. Also wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind das irgendwelche Filme, die jetzt versuchen, wirklich auf Teufel komm raus, PG-13 und nee, hier ist Blut, hier tut es weh, wenn er Leute haut, wenn er selber aufs Maul kriegt, das tut weh. Und im Grunde haben wir hier so die klassische Rache-Geschichte. Wir sehen in Flashbacks immer wieder, dass sein Charakter Kid, der hat auch keinen anderen Namen, mal wird er auch Bobby genannt, aber nur als Spitzname und dann eben Monkey Man, der ist einem Massaker in seinem Heimatdorf gerade so entkommen und er hat dann Zeit seines Lebens offensichtlich irgendwie auf der Straße gelebt, hat sich dann angewöhnt, sich Geld zu verdienen durch illegale Kämpfe, die so eine Mischung sind als aus ja, eigentlich ist es nur aufs Maul hauen. Und dabei...
eine Mischung aus eigentlich ist es nur aufs Maul hauen.
Drauf ist also es ist so eine Mischung aus wahrscheinlich hier so Ultimate Fighting, aber nicht lange nicht so agil, sondern einfach richtig dirty und schmutzig und so. Und sein Gesicht versteckt er bei diesen Kämpfen halt immer hinter einer Maske und zwar die des affengesichtigen Gottes Hanuman, der in Indien oder ist eine hinduistische Gottheit. Der auch eine ganz lange Geschichte hat, das spielt ja aber wahrscheinlich spielt es eine Rolle, aber ich habe es nicht geschnallt. Ist auch egal. Deswegen nennen sie sich halt eben Monkey Man und er kriegt immer auf die Schnauze und der Kampfveranstalter ist Charlton Copley, den kennen wir ja aus District 9. Den mögen wir ja auch alle aus District 9 und der bescheißt sie noch ab und zu um Geld. Also irgendwie ist das alles nicht so richtig. Wir lernen dann wieder, immer wieder hat er Flashbacks, wie das früher so war und so. Und wir lernen ganz schnell, dass er immer noch, beziehungsweise jetzt erst recht, wo er ein junger, aufstrebender Mann wird, der zu kämpfen weiß etc., dass er sich rächen will an all denen, die dieses Massaker die das gemacht haben. Allen vorweg so ein ganz bestimmter Polizist, der aber wieder bezahlt wurde von so einer superreichen Familie, die in Indien da das Sagen haben. Und so macht er sich eben auf den Weg nach und nach, sich einen Weg zu bahnen in dieses Clubleben, wo die Reichen und Coolen abhängen, wo die Politiker die Korrupten sind, die Geschäftsleute, die Polizei und sowas. Und versucht dann halt eben seine Rache zu vollziehen, indem man das nach und nach die einfach alle killt. So, das ist der Film. Es kriegt noch so ein bisschen so einen Spin, weil er wird hart verletzt, steckt auch sehr, sehr hart ein immer und zieht sich dann zurück und wird dann aufgenommen von einer, also findet sich dann in so einer klosterartigen Gegend wieder, in der sich Transpersonen zusammengetan haben. Das nennt sich in Indien Hijra. Das ist also, die sind dann quasi so ein bisschen die Ausgestoßenen der Gesellschaft und die halten natürlich dann alle zusammen, pflegen ihn gesund. Und da gibt es natürlich den Alten, der weise Ratschläge gibt, der aber halt eben auch sagt: So, ne, wenn du kämpfen musst, dann musst du eben auch kämpfen. Wir haben das 100-mal schon gesehen. Wir wissen genau, was passiert und wir wissen auch, wie es ausgeht. Was diesen Film anders macht, ist die Art, wie der tatsächlich gedreht wird. Der hat tolle Shots drinne, der hat satte, warme, indische Farben, also ne, das ist nicht so amerikanisch kalt oder sowas, weil alles in Indien ist ja auch oft, auch wenn es schmutzig ist, hat es diesen orangenen, erdigen Ton und sowas. Man merkt sicherlich, dass hier nicht ganz, ganz viele Millionen reingeflossen sind im Sinne von, eben die Action ist jetzt nicht so richtig super geil, aber die ist gut genug, um diesem Film eben so viel Schwung zu geben, dass man die 2 Stunden, die der läuft, auch wirklich dranbleibt. Mhm. Dave Patel hat sich auch öfter verletzt. Das sehen wir auch, oft haben sie es einfach drin gelassen. Der hat halt richtig auch selber sehr, sehr viel gekämpft und war auch sehr, sehr viel offensichtlich eingesteckt. Er kann selber Taekwondo, also er als reale Person, das hat ihm hier sicherlich geholfen. Und ich fand den Film durchaus wirklich, also es ist kein sensationelles Debüt. Ich würde den aber auch wirklich eine solide 7 oder sowas geben, weil der einfach Spaß macht zu gucken, wenn man diese Revenge-Filme mag. Hier ist es ein Revenge-Film mit dem Touch des Fernöstlichen, wenn man so will. Du darfst dir nichts erwarten, was du noch nie gesehen hast, aber das, was du kriegst, ist so ähnlich wie bei Revenge hier wahrscheinlich richtig, ja, das ist halt das, was du erwarten darfst. So Dev Patel, ich mag den einfach. Also auch, weil wir halt wissen, wie wandelbar der ist. Seine Performance in so einigen Filmen ist ja, ich mag den immer gerne. Er kann ja den Sonny Boy genauso spielen. Ne? Hier bei Best Exotic Marigold Hotel spielt er den Sonny Boy ja genauso, wie er The Green Knight war. Ich mochte ihn ja auch sehr gerne als David Copperfield in diesem tollen Film. Also insofern, ich mag den, guck den immer gerne und kann mir gut vorstellen, dass der Film erfolgreich genug ist, dass der sicherlich noch das eine oder andere machen darf.
Also dein Review bestätigt exakt den Eindruck, den ich vorher vom Film hatte. Ich habe damals den Trailer gesehen und dachte, es sieht schon geil aus, aber schon dort hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Kämpfe eventuell nicht an John Wick oder The Raid, geschweige denn, heranreichen würden. Mhm. Und das hast du ja jetzt so auch dargelegt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ich den wahrscheinlich ähnlich einschätzen würde wie du, vor allem, weil ich da ja auch ein Fable für habe und ich mag ihn auch. Ich mochte ihn vor allem in The Green Knight. Mhm. Und wenn ich die Chance habe, werde ich den auch noch nachholen dann irgendwann, ja.
Ja, also er baut schon noch ein, das ist auch so ein Blick so ein bisschen auf diese korrupte Oberschicht und wir sehen halt, dass er ein Herz für Außenseiter hat und sowas und die eben diese Frauen, die ausgebeutet werden, das sind alles so Themen, die bleiben aber tatsächlich so ein bisschen auf der Strecke neben diesem Revenge-Thriller, wo du dann die Charaktere so kennenlernst. Der kleine schmierige Typ, der ihm den ersten Job gibt und so, den er dann austrickst, um höher zu kommen und sowas. Aber echt solide, hat ein Spielergebnis liegt wohl derzeit so bei 33, 34 Millionen. Also ich denke mal, das kann man als Erfolg verbuchen, weil das Budget wird nicht so hoch gewesen sein. Guck dir mal, da wirst du deinen Spaß von haben. Ja.
Sehr schön. Mit dem folgenden Film kann man sehr viel Spaß haben. Ich hatte überraschenderweise sehr viel Spaß damit. Als ich das erste Mal davon gehört habe, hat Sandro das in die Gruppe gepostet und meinte, hier, das war kurz nach irgendeinem anderen Prime-Film und das sah so ähnlich schrottig aus. Und er meinte, hier, wer traut sich den zu gucken, so nach dem Motto. Und ich glaube, keiner hat's gemacht. Ich hatte damals schon direkt gesagt, warum nicht, wenn es sich mal gibt. Und jetzt habe ich's gemacht. Ich habe Totally Killer, gefährliches Spiel mit der Zeit, geguckt. Von Nanatschka Khan, die hat bis jetzt nicht viel gemacht, außer einen Film, den Berg bestimmt gesehen hat, nämlich Always Be My Maybe. Also wenn er den nicht gesehen hat, ist ein Netflix-Romcom mit Ellie Wong und Randall Park. Also das ist doch ist doch total sein Ding. Und die hat sich jetzt hier an einen Slasher-Film gewagt, der halt auch eine leichte Komödiennote hat, oder eigentlich so eine relativ große Komödiennote hat und mit Zeitreisen auch noch spielt. Das heißt, es gibt also den Sweet 16 Killer, der vor 35 Jahren seine Opfer mit genau 16 Stichen getötet hat und dann verschwand, also man hat den nie gefunden. Und direkt zu Beginn des Films mordet er wieder. Und zwar die Mutter der Hauptdarstellerin, die gespielt wird von Kiernan Shipka, die ich natürlich in bester Erinnerung aus Sabrina habe und dort ja auch schon geliebt habe und die das auch hier wirklich sehr sympathisch spielt. Und die hat eine Freundin, die halt hochbegabt ist und an einer Zeitmaschine bastelt, die natürlich noch nicht funktioniert, aber dann durch einen Zufall bei der Flucht vom Killer dann doch funktioniert und sie reist halt in die Vergangenheit und natürlich wird dann auch ganz ironisch mit dem Zeitreiseparadoxon gespielt, weil sie muss jetzt natürlich dann mit den jüngeren Versionen ihrer Mutter und der Mutter ihrer Freundin interagieren und die überzeugen, dass sie aus der Zukunft kommt und dann fragt sie auch noch so hier zurück in die Zukunft und so, kann das jetzt auch passieren und so. Also mit all diesem wird halt gespielt und das ist charmant und ja, also ihr wisst jetzt schon, dass das Ganze natürlich logisch nicht so richtig funktionieren kann, was dann hier passiert. Aber das ist völlig egal, weil das kurzweilig ist, weil das Spaß macht, weil die Darsteller gut sind, weil es lustig ist und halt auch ja so richtig krass brutal ist er jetzt nicht. Aber gerade so, also ich finde immer Messerszenen, wo halt gezeigt wird, wie eingestochen wird, das finde ich schlimmer, als wenn irgendwie mit einem Samurai-Schwert jemand irgendwie einen Arm abgesäbelt wird oder so. Weil das finde ich ganz unangenehm. Und da wird hier schon immer ganz gut drauf gehalten. Und ja, ich habe vorhin angekündigt, es gibt einen Film, wo ganz viele Leute den Film eigentlich nur schlecht bewertet haben, weil dort ein Aspekt schlecht ist. Und den finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Mhm. Und zwar reist sie ja ins Jahr 87 zurück und dort verhalten sich halt ganz viele Leute halt noch nach heutigen Maßstäben nicht politisch korrekt. Also da werden halt Dinge gesagt, die man halt heutzutage nicht mehr sagt. Und sie weist die Leute halt permanent darauf hin. Mhm. Und das kommt wirklich oft vor. Aber ich fand das eigentlich ganz charmant und vor allem, weil, also man kann das durchaus auch doppelt sehen. Also einmal als Anprangerung, dass das halt früher so war und das war ja auch so. Und zum Glück haben sich ja die Dinge auch geändert, weil einige Sachen, die dort gesagt werden, die sagt man halt auch wirklich heute nicht mehr so. Und auf der anderen Seite wird sie halt aber schon auch von den Leuten dann immer so ein bisschen abgewatscht und gar nicht ernst genommen, was ja auch wieder ein bisschen dafür sprechen könnte, dass man sagt, okay, vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle die Kirche auch im Dorf lassen. Also völlig überspitzte Kritik, die ich in keinster Weise nachvollziehen kann und nur deswegen den Film dann irgendwie abzuwerten, finde ich ein bisschen albern. Mhm. Alles in allem ein guter Slasher mit dem etwas anderen Ansatz der Zeitreise. Zeitreisen funktionieren bei mir immer. Ich mag die Hauptdarstellerin, die anderen Darsteller waren auch gut. Die Mutter aus Modern Family, das ist ihre Mutter, die zum Anfang getötet wird, hat ja auch einen kurzen Auftritt. Also von daher, macht das. Also wer da Interesse hat, das Ding rockt.
Daumen hoch. Daumen hoch war der Übergang zu meinem Film jetzt. Daumen hoch.
Sehr gut. Erklär mal, warum.
Ja, versteht man nur, wenn man den Film gesehen hat. Und da gibt es bestimmt einige, die das gemacht haben, machen werden, machen tun, weiß ich nicht so genau. Und zwar habe ich The Fall Guy gesehen. Und nein, es ist nicht die filmische Version von Ein Colt für alle Fälle. Es ist ganz, ganz lose daran. Also ich habe schon ein paar in anderen Nebenprodukten, die es neben unserem gibt, ein paar Kritiken dazu gehört und die sagen dann, zum Teil sind die ganz enttäuscht, wo ich mir dann denke, habt ihr die Serie wirklich mal gesehen? Seid ihr alt genug, dass ihr das gesehen habt? Bei den meisten wage ich das nämlich ganz arg zu bezweifeln. Ich habe früher einen Colt für alle Fälle sehr, sehr gerne geguckt und tatsächlich, ich bin alt genug, das wisst ihr. Ich habe nicht alles gesehen, aber viel und ich hatte das berühmte Bikini-Foto von Heather Thomas an der Wand hängen, neben Prinzessin Leia. Das waren damals meine Role Models, wenn es um hübsche Frauen ging. Ja, so billig war ich damals. Ich war ja aber auch nur 12. Dann finde ich das total Ordnung. Legitim. Ja. Das sollte ja eigentlich der Startschuss zur Sommersaison werden. Das sollte der große, überbordende Blockbuster werden mit Sunny Boy Ryan Reynolds und Emily Blunt. Die mögen wir auch. Wir mögen die ja beide. Wir haben ja für die
Ryan Gosling. Ich glaube, du bist jetzt gerade falsch abgebogen.
Ja, aber bin ich wirklich? Fragezeichen. Denn ich kenne Ryan Gosling und mag ihn lieber in den Filmen, in denen er nicht so witzig ist. Tatsächlich, also zumindest also rein schauspielerisch mochte ich die Filme, in denen er ernster war, lieber als jetzt die Komödien. Wir haben ja auch über Barbie geredet und wir haben jetzt halt mit The Fall Guy, den nächsten Film, in dem er eigentlich komisch sympathisch ist. Das steht ihm auch ganz gut zur Gesicht, aber es ist halt irgendwie, naja, ich mochte den Ernsten lieber.
Meinst du, halt der andere Ryan hätte besser gepasst, meinst du?
Ja, also ja. Ja, weiß ich nicht, ob er besser gepasst hätte, aber ich weiß nicht, ob Ryan Gosling hier so wirklich das große, also ob der genug Pull hat. Offensichtlich anhand der Zahlen hat er das nämlich nicht. Also anhand der Zahlen ist das jetzt schon ein Flop. Das Ding hat ein Budget gehabt von rund 140 Millionen. Der müsste also so 250 bis 300 einspielen, damit man das als Erfolg verbuchen kann. Und er hat am ersten Wochenende nur um die 28 eingespielt und hätte eigentlich laut Prognosen bis 40 hochgehen müssen. Und das sind alles keine besonders guten Zeichen. Er kriegt zwar durchweg okaye Kritiken, also in der Regel liegt das Ding so bei einer 7. Und das ist ja solide. Also wenn du so einen Film guckst, viel mehr erwarte ich da gar nicht als das. Die beiden machen das, was sie machen. Also Emily Blunt und Ryan Gosling machen das, was sie machen, auch wirklich gut. Gut genug, dass man sich da an dem Film durchhangeln kann. Aber ich habe mir hier gestern noch notiert, warte mal. Ich finde, dass die erste halbe Stunde fast komplett überflüssig ist. Also mindestens 14 Minuten zu lang, was für eine halbe Stunde doof ist. Weil es geht die ganze Zeit so ein bisschen blöd hin und her. Denn wir kriegen erzählt, dass Ryan Gosling, der hier Colt Sievers spielt, mit Judy Moreno, gespielt von Emily Blunt, eine Beziehung hatte. Damals war sie noch Kamerafrau und er war halt eben schon der Stuntman. Und dann geht bei einem Stunt alles schief, er fällt auf die Schnauze und er selber gibt sich die Schuld daran, dass das schiefgegangen ist. Er ist stark verletzt und zieht sich komplett zurück. Und dabei geht dann diese kleine Beziehung eben drauf, weil er sie nicht in sein Leben reinlässt. Und das brauche ich nicht eine halbe Stunde lang erzählt. Weil mehr wird in dieser halben Stunde wirklich nicht erzählt. Das ist zu lang. Dann kommt nach 18 Monaten, in denen er auch dann kein Stuntman mehr ist, sondern er parkt mittlerweile Autos für ein Restaurant als Lebensunterhalt, kommt ein Anruf, hallo, du wirst gebraucht. Du bist der einzige Stuntman, der dies und das kann. Dich brauchen wir jetzt. Und als das nicht zieht, sagen sie, ach ja, der Film wird gedreht von deiner ehemaligen Flamme Jody. Und dann sagt er, okay, wann soll ich wo sein? Weil er hofft natürlich, dass er das dann wieder richtig machen kann. Er weiß nämlich schon, dass er sich benommen hat wie ein Arsch. Dann kommt er an dieses Filmset. Irgendwie wirkt das wegen der Schnitte so, als wenn er steigt aus dem Auto und dann steigt er ins nächste Auto und macht dann diesen Guinness-Buch der Rekorde-Stunt mit 8,5 oder so Umdrehungen eines Autos. Es ist natürlich nicht so, da vergeht ein bisschen Zeit, aber wir als Zuschauer sehen das nicht. Und es stellt sich halt eben raus, dass er zwar auf diesem Set ist, dass sie ihn aber gar nicht da haben will, obwohl sofort wieder funkt. Also es ist eine romantische Komödie, die dann so ein bisschen versucht, ein Thriller zu sein, weil der Hauptcharakter, den er dubelt, verschwindet. Und dann stellt sich raus, der ist in irgendwas verwickelt und was ist da bloß los? Und dann folgen wir diesen seinem Abenteuer dabei, diesen Fall aufzulösen. Also wie gesagt, das hat nichts mit Colt Sievers zu tun bei ihm, also mit einem Colt für alle Fälle, da war das viel einfacher. Er war halt einfach Bounty Hunter nebenbei und ist vom Gericht, also von Leuten angestellt worden. Hol den mal, weil der ist nicht vor Gericht erschienen und wenn du den einfängst, kriegst du die Prämie. Das war die Prämisse von Ein Colt für alle Fälle. Und hier ist halt so, er will den Hauptstar des Films finden, damit der zu Ende gedreht werden kann, damit die Frau, die er liebt, den großen Erfolg hat, den er erhofft, dass sie ihn kriegt. Bums. Der Film ist nicht gut. Mhm. Der war okay, aber wirklich nur okay. Die bleiben viel zu oft auf den beiden, die sich dann Dialoge hin und her werfen, die du in der ersten halben Stunde schon hast, denn irgendwann entdecken sie natürlich, dass da noch Gefühle sind, dann wiederholen sie zum Teil sogar dieselben Dialoge wie vor 18 Monaten, die wir schon gesehen haben und die da schon romantischer Kitsch war, dann ist das so einer der Filme, der mich tierisch genervt hat, weil die wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben werden für die Musikrechte. Wir hören Taylor Swift. Ja. Wir hören I Was Made for Loving You von Kiss in ungefähr 24.000 Versionen, also mit Beats, ohne Beats, als Love-Theme mit Strings und auch in der Originalversion. Dann ist die Musik, die der Superstar auf seiner Anlage hat, wenn man das Licht anmacht, natürlich DJ Khaled. Es gibt in Amerika offensichtlich niemand anderen als den. Damit werden sie schon, und sowas nervt mich einfach tierisch. Es gibt so viel geile Musik da draußen. Da muss man nicht so alte Klos nehmen und die verarbeiten. Über das Taylor Swift-Ding will ich gar nichts sagen, weil in der Szene hat das schon funktioniert, wenn da ein erwachsener Mann im Auto All Too Well hört und flennt dabei, dann ist das schon irgendwie witzig. Das gebe ich dem noch. Aber der Rest ist halt wirklich, und es ist auch so vorhersehbar. Da ist nichts Überraschendes. Es spielen hier noch Hannah Waddingham, die wir aus Ted Lasso natürlich kennen und lieben. Heute mal Brünett, spielt noch eine größere Rolle. Aaron Taylor-Johnson spielt den Star, der dann verschwindet. Und die Geschichte um das Ganze, um was es dann geht, das ist schon ziemlich vorhersehbar. Es soll ja auch nur Vehikel sein für die ganzen Stunts. Und die Stunts sind gut. Und die Stunt-Leute werden ja auch gelobt und so. Aber es ist, ich frage mich halt, das ist so ein bisschen der Film im Film. Und für wen braucht man jetzt einen Film über eine Stunt-Crew, die dann über das, wir machen geile Stunts und wir wissen, was wir tun, hinaus halt eben dann am Ende des Films auch noch als die Avengers auftreten. Also einer ruft Stuntman for my, also ne, kommt nach vorne sowas in der Art und dann kommen die und verprügeln die böse Leute, wo ich dann denke, puh. Und wer unter 50 kennt Colt Sivas? Keiner wahrscheinlich. Und viele der Anleihen, die hier drin sind, also du kriegst natürlich, der hat ja in vielen Filmen schon Stunts gemacht, die werden dann jetzt nicht direkt gezeigt, aber so indirekt gezeigt und so. Unter anderem halt eben die Miami Vice Las Vegas Show oder irgendwie sowas oder so. Da weiß auch kein Mensch mehr. Also ne, Miami Vice spielt heutzutage wirklich gar keine Rolle mehr und die Stunts in der Serie waren auch wirklich nicht so bahnbrechend. Ich fand das Ganze wirklich eher so durchwachsen. Habe ich sehr gelangweilt in der ersten Stunde. Dann kommt der Fall. Da, wie gesagt, sehr schnell durchblickend. Ich fürchte, der wird untergehen. Der wird also ein Flop. Ob Ryan Gosling wird das wohl nicht schaden. Der ist charmant genug, dass die Leute den mögen. Emily Blunt mögen die Leute ja auch. Also ich glaube, das wird schon noch funktionieren. Geld wird er nicht genug machen. Der landet wahrscheinlich auch sehr schnell in den Screamer, weil ich glaube nicht, dass er lange im Kino überlebt. Und wenn man, das ist so ein Frühstücksfilm. Also Best Case Frühstücksfilm oder Freitagabend Hirn aus und ich will ein bisschen Romante haben. Dann vielleicht. Aber 2 Stunden muss ich das auch nicht.
Nein. Also ich hatte damals den Trailer gesehen und fand den im ersten Moment schon ein Stück ansprechend, vor allem durch die beiden Hauptdarsteller, also gar nicht so sehr wegen des Szenarios. Ich glaube auch im ersten Trailer, dass man generell im Trailer gar nicht versteht, worum es eigentlich in dem Film geht. Und dass das dann so ein, auch dieses so Hanebüchen, warum muss er denn jetzt eigentlich nach diesem Typen suchen? Also gibt's da keine Profis, die das eigentlich machen müssten?
Also das ist halt, also er ist schon ziemlich dumm. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Der ist vielleicht gut in dem, was er macht, stuntmäßig. Aber ansonsten ist er nicht besonders helle und total verblendet wegen der Liebe, die er hatte und die er ins das Klo runtergespült hat. Also insofern, da darf man gar nicht zu lange über diesen Plot nachdenken. Es ist dann halt nur ärgerlich, wenn der Plot wirklich auch dann nicht besonders gut ist.
Ja, und genau deshalb ist der bei mir irgendwie immer weiter nach hinten gerückt und auch nachfolgende Trailer habe ich mir nicht mehr angeguckt und der hatte ja auch eine relativ hohe Marketingkampagne. Ja. Also der ist schon ganz schön ins Bewusstsein der Kinofans gerückt, glaube ich. Und dass dann trotzdem kaum einer reingeht, spricht halt auch irgendwie nicht so für die Grundprämisse des Films. Also scheint nicht viele Leute angesprochen zu haben. Und du sagst es ja, Colt Sivas, den Namen kenne ich, aber ich habe nie einen Colt für alle Fälle gesehen. Mhm. Außer es lief halt früher irgendwie mal in meiner Kindheit, lief das, glaube ich, schon noch irgendwo mal auf RTL oder so, im Vormittagsprogramm oder was weiß ich. Aber das hat ja keiner geguckt. Also vor allem nicht ich in meinem Alter damals. Ja. Also von daher glaube ich, dass der Film halt einfach eine falsche Ausgangssituation hatte und da können dann halt auch gute Schauspieler nichts retten, vor allem wenn das Drehbuch so shitty ist.
Das hätte einfach für sich ausstehen können. Das hätte jetzt nicht das Label The Fall Guy haben müssen, also Colt für alle Fälle, weil der hätte einfach irgendein Stunt-Dude sein können, weil es gibt ja gerade oder schon seit geraumer Zeit diese Bewegung, dass die Stunt-Leute mehr für das gelobt werden sollten, was sie tun. Das glaube ich auch. Also ein Stunt-Oscar wäre schon lange überfällig. Stattdessen kriegen wir einen fürs beste Casting. Frage ich mich halt eben auch, was soll das? Aber anyway. Ansonsten ist der halt wirklich, der gibt halt nicht besonders viel her. Was wirklich witzig ist, und das gebe ich dem Film, ist schon die Anspielung auf alles, was sie da machen. Also den Film, den Jody dreht, das ist ein Mischmasch aus Star Wars, Mad Max und Dune. Und selbst bei der, und das Ding, da musste ich schon lachen, weil es gibt dann wirklich auch so eine Szene, wo dann irgend so eine Braut im Hintergrund sowas singt, wo ich mir dann auch, wo ich genau weiß, das wird unseren Freund Sandro richtig freuen, da hat er Spaß dran. Das ist total überkandidelt und die Kostüme sind dann, da laufen Typen rum, die sehen aus wie, wie das Alien. Der andere, die anderen haben die Helme von Star Wars 1. Und das, und er ist halt der Space Cowboy. Das sieht total dumm aus, weil er einen goldenen Anzug anhat und so. Das soll schon alles so sein. Das finde ich auch funny. Ich finde auch, es gibt so einen kontroversen Witz. Das mögen die Amis ja auch gerne. Da gibt es diesen einen kontroversen Witz, dass sie halt, zu einem Zeitpunkt wird natürlich unser Hauptcharakter für tot gehalten und ist nicht tot. So. Ganz alter Trope kennen wir schon. Und wenn er wiederkommt, dann ist die Freude immer groß und dann wird geknutscht. So, das passiert ja auch. Das passiert in einem Camper, in der halt eben am Set steht. Und dann sieht der, also der ist dann ziemlich zerstört. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie riecht sich vorher noch auf. Genau, sie riecht sich noch auf und dann kommt er, dann kämpft sie, ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall ist der Camper ganz zerstört und dann kommt halt der Charakter der Produzentin reingespielt von der Weddingham und sie sagt dann, oh Gott, das sieht ja aus, als hätten Johnny und Amber hier gekämpft. Und das ist ein Witz, der sehr hart aufgenommen wurde, kontrovers, weil die Armen ja gerade vor Gericht waren. Und so, da soll man nicht so nah. Weißt du, der geht so schnell und das merkt kein Mensch. Also wenn du in dem Moment gerade an deinem wiedermals nuckelst, wirst du den vielleicht gar nicht hören, diesen Witz. Mhm. Witzig ist wirklich dieses Überkandidelte nachher und nach hinten raus wird der auch tatsächlich, das musste man ja auch erstmal können, dass er nach hinten raus ein bisschen besser wird. Ich hätte vorne wirklich ordentlich geschnitten. Ich hätte diese ganze Vorgeschichte nicht gebraucht. Das hätte gereicht, wenn die beiden sich das mal einmal ans Set knallen. Das machen sie aber zu oft und zu lange. Und dann ist der Witz halt leider kaputt. Ich glaube aber trotzdem, wenn der für einen schmalen Taler zu haben ist oder im Streaming sowieso landet oder sowas, da kann man damit schon seinen Spaß haben, weil man dafür nicht extra losgefahren ist, hat sich irgendwo hingesetzt, musste Nacho fressende Leute neben sich ertragen und Leute, die die ganze Zeit gesagt haben, hey, guck mal, das ist aus dem Film. Wirklich, da sitzen zwei Typen neben uns, die ganze Zeit sich erzählt haben, was sie gerade sehen. Die sitzen nebeneinander.
Oh, ich hasse es. Ich hasse es.
Das
wirklich.
Das war hart. Das war hart. Das ist hart.
Oh Mann. Ja, du hast mir jetzt zumindest ein Stück weit so schmackhaft gemacht, dass ich mir angucke, wenn er dann als Streamer zu haben ist. Aber mehr ist einfach nicht drin, vor allem, weil er jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr in den Kinos läuft. Ja, ich weiß noch nicht, so ein richtiges Highlight zum Schluss war das jetzt nicht, aber es ist natürlich gerade.
Aber ist das ist Ding, was ich glaube schon, so Monkey Man und Fall Guy ist immer noch, die kann man immer noch gucken. Und die anderen Sachen, die wir gebracht haben, sind alle irgendwie zu finden. Insofern, wenn jemand was suchte, wird er hier was gefunden haben. Und wenn nicht, wisst ihr was? Fasst mir an die Füße, echt. Fasst mir an. Tschüss, ciao und goodbye.
Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich natürlich auch von unserem allseits geliebten Herrn Nogram. Monogramm.
Ja, ich weiß, du hast tausende davon. Ich glaube, niemand kann es mehr erwarten als ich.
So sieht's aus. Tschüssikowski.
Ahoi.